So, wir wollen auch miteinander danken. Herr Jesus, wir wollen dir herzlich danken, dass wir, und wir sagen das auch immer wieder gelegentlich einander, dass wir in keine Situation hineinkommen werden, wo du nicht schon den Ausgang weißt. Bei dir gibt es nie eine hoffnungslose Situation. Und auch wenn wir das manchmal meinen, und wenn wir dir manchmal in den Ohren liegen, als wäre es so, danke, Herr, dass wir wissen dürfen, wir haben in dir einen ganz festen Anker, einen ganz festen Halt. Ich möchte dich bitten, dass du das auch da in besonderer Weise deutlich machst, wo es jetzt aktuell ist. Dass wir uns an dir festhalten dürfen und wissen dürfen, Herr Jesus, auch wenn alles von uns schwindet und wir selber gar keine Perspektiven mehr haben, du weißt längst die Tür, wo es hindurchgeht. Denn du sagst von dir selber, dass du die Tür bist. Und du bist dort, wo wir am Ende sind. Herr Jesus, segne du jetzt auch die Stunde, die wir vor uns haben. Segne auch den Bruder, der zu uns spricht. Amen.
Wenn Jesus die Tür ist, wie es eben im Gebet erwähnt wurde, dann ist der Glaube der Schlüssel dazu. Darüber möchte ich heute etwas sagen. Immer unter diesem Gesamtthema, wie Gott auch die Heiden sucht, denen nachgeht, die nicht in der Tradition Israels stehen, was ja dann immer ein Beispiel für uns ist. Wenn ich vom Glauben sprechen will und heute den Glauben als Thema auch mit habe, letztes Mal war das ja auch dran, vom Glauben, den Jesus dem Hauptmann von Kapernaum bescheinigt, dann klingt das vielleicht mal zunächst ein bisschen banal, denn irgendwie reden wir immer vom Glauben, wenn wir Christen predigen. Es erinnert mich an eine berühmte Anekdote von einem amerikanischen Präsidenten, der wegen seiner Frömmigkeit, aber auch seiner Wortkargheit berühmt war. Und eines Tages kam er aus dem Gottesdienst nach Hause und seine Frau fragte ihn, worüber hat denn der Pastor gepredigt? Und er sagte, über die Sünde, weil er eben nie viele Worte machte. Und dann fragt die Frau, ja, aber was hat er denn gesagt über die Sünde? Das war ihr zu wenig. Darauf sagte der Mann, er war dagegen. Also wenn Sie jetzt nur mit nach Hause nehmen, worüber hat er gepredigt? Über den Glauben und er war dafür. Das wäre ein bisschen wenig. Aber vielleicht können wir noch etwas mehr über den Glauben lernen heute. Ich lese aus Matthäus 15 von Vers 21 bis Vers 28. Matthäus 15, 21 bis 28. Matthäus 15, 21 bis 28. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten ihn und sprachen, lass sie doch gehen. Oder man kann auch übersetzen, stell sie doch zufrieden, also hilf ihr doch, damit die Sache erledigt ist. Denn sie schreit uns nach. Vers 24. Er antwortete aber und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Auf den ersten Blick kann man einen Schrecken kriegen. So kennen wir Jesus gar nicht. Er geht weiter, obwohl er angerufen wird. Und er gebraucht sogar dieses Gleichnis von den Hunden. Wird nicht immer wieder in Predigten gesagt und machen wir uns das nicht immer wieder selber klar, dass Jesus immer ein offenes Ohr für uns hat? Wenn das hier ein Beispiel dafür sein soll, dass Gott auch die Heiden sucht, also letzten Endes nicht nur Auserwählte, sondern alle uns auch sucht und uns nachgeht und für uns offen ist, ist es da nicht ein schlechtes Beispiel? Nun, es geht ja anders aus, aber warum das so ist, warum das eine Weile dauert und warum Jesus da zunächst zögert, dazu vielleicht später noch etwas mehr, aber was letzten Endes diese Tür aufschließt, der Schlüssel, das ist der Glaube. Frau, dein Glaube ist groß und darum dir geschehe, wie du willst. Es ist auch darum ein gutes Beispiel dafür, dass Jesus eben doch letzten Endes hier den Schritt über die Grenze des Volkes Israel wagt und andere anspricht, weil es sicher ganz bewusst in dem Zusammenhang steht, dass er vorher die Pharisäer kritisiert hat. Also da war die Rede davon, wo er sagen musste, ihr Heuchler, das ist etwa im selben Kapitel Vers 7, ihr Heuchler, wie fein hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen, dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Und er rief das Volk zu sich und sprach zu ihnen, hört zu und begreift's, was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Da wird das dann später noch erklärt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen, aber mit ungewaschenen Händen essen, macht den Menschen nicht unrein. Also nicht jetzt, es geht nicht um Hygiene oder so, sondern es geht darum, um die kultische Unreinheit, also um die Sündhaftigkeit vor Gott. Die Menschen glaubten, wenn sie sich die Hände waschen, also wie es Mose geboten hat, wenn sie bestimmte Gesetze einhalten, dann sind sie rein und richtig vor Gott. Und wenn sie diese Gebote übertreten, wenn sie also an irgendeiner Stelle etwas nicht ganz so machen, wie es vorgeschrieben ist, dann sind sie vor Gott unrein. Sie haben überhaupt kein Verständnis davon, dass Gott es ganz anders sieht. Das Volk ehrt mich mit den Lippen, hatte Jesaja schon gesagt, aber ihr Herz ist fern von mir. Dass das eine Herzensangelegenheit ist, diese Beziehung zu Gott, davon haben sie nicht das Geringste begriffen. Und man hat den Eindruck, dass Jesus so überdrüssig war, dieser Menschen, die so ausgetrocknet waren, wo im Herzen nichts mehr passierte, wo überhaupt keine Verbindung vom Herzen der Menschen zum Herzen Gottes da war, dass sie nur noch in ihrer Lehre erstarrt waren, ihre angeblich richtigen Lehre, dass Jesus dessen so überdrüssig war und dass es ihn so müde machte, das immer und immer wieder zu sagen, dass er sich deshalb in das kanaanäische Land zurückzog, um einfach mal Abstand zu gewinnen. Aber vielleicht auch, um anzudeuten, dass eben die Menschen, die so vertrocknet sind in ihrer Lehre, wo das Herz keine Rolle mehr spielt, dass diese Menschen eben, das ist nicht das Ziel, was Gott mit den Menschen vorhatte, was er eigentlich vorhat, wie er die Menschen erreichen will. Das ist ein Irrweg. Die sind auf falsche Wege geraten. Und darum muss er ganz neu anfangen. Und demgegenüber nun diese Frau. Frau, dein Glaube ist groß. Eine Frau, die eine Heidin ist, aber die trotzdem ihn anruft. Das steht ja da vorher in Vers 22. Ach Herr, du Sohn Davids. Also sie hat irgendwie eine Ahnung davon, dass er der Sohn Davids ist. Und wenn dieses Wort gebraucht wurde damals, wusste jeder, dass das ein Synonym ist für den Messias. Also für den von Gott Verheißenen, der kommen soll, um die Menschen zu retten. Und besonders zunächst mal das Volk Israel, aber sie nimmt das für sich auch in Anspruch als eine Heidin. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Frau, dein Glaube ist groß. Der Glaube dieser Pharisäer da, das ist gar kein Glaube. Das ist ein Einhalten von bestimmten Regeln. Und Glaube höchstens in dem landläufigen Sinn. Ich glaube, dass morgen schönes Wetter ist, genauso wie heute. Man kann es auch als nicht schön bezeichnen, je nachdem, wie hitzeempfindlich man ist. Also ich glaube irgendetwas, was in der Zukunft kommt, aber ich weiß es eben nicht genau. Sondern dieser Glaube, diese Verbundenheit mit Gott, die Treue, Glaube und Treue ist ja im Griechischen dasselbe Wort, was man nur in dem Zusammenhang nach mal so und mal so übersetzen muss. Diese Treue zu Gott, die Zugehörigkeit zu ihm, das ist diesen Menschen verloren gegangen. Und diese fremde Frau auf einmal hat es. Was macht diesen Glauben aus, den Glauben der Frau? den Glauben, der sie eher qualifiziert, die Gemeinschaft mit Gott zu finden, eine Erhörung ihrer Gebete zu finden, eher qualifiziert als die Israeliten, die Nachkommen Abrahams. Ich möchte das in drei Punkten sagen, das ist ja so eine beliebte und bewährte Einteilung, man kann sich das immer am besten merken und es ergibt sich auch so, es wird auch sehr deutlich in dieser Geschichte, dass es um diese drei Punkte geht. Erstens, ich sage das mal voraus, diese drei Punkte. Erstens, ich bin schwach, aber du kannst helfen. Und zweitens, ich bin schlecht, aber du vergibst. Und das dritte, ich bin fern von dir, aber du nimmst mich auf. Erstens, ich bin schwach, aber du kannst helfen. Das ist das Erste, was ihren Glauben ausmacht, diese Haltung. Not lehrt beten, sagt man. Das ist nicht immer so. Manchmal lehrt die Not auch fluchen. Aber manchmal ist es eben so, oft ist es so, dass Not beten lehrt. Und manchmal führt uns Gott in Not, damit wir beten lernen, damit wir uns nach ihm ausstrecken, damit wir aufwachen, damit dieses materialistische Denken, dieses Karrieredenken, was uns so umtreibt, dass wir so unsere Ziele innerhalb dieses Lebens haben und nichts anderes im Blick und an Gott kaum denken, dass er irgendwo an letzter Stelle kommt in unserer Prioritätenliste, dass dieses Denken mal überwunden wird, dass wir aufwachen, dass wir merken, es kann doch nicht alles sein, so nur für die Familie, nur für die Arbeit, nur für das Geld verdienen und all diese Dinge für das Vergnügen zu leben. Es muss doch mehr geben. Wir wachen erst auf, wenn wir plötzlich merken, das klappt nicht mehr so. Da kommen Krisen. Es geht nicht mehr vorwärts, es geht nicht weiter. Wir kommen in eine Notlage hinein. Dann schreien wir zu Gott. Das ist schade, dass das so ist. Aber besser so als gar nicht. Und Gott möchte das nicht, dass wir nur darum zu ihm beten, weil wir in Not geraten sind. Paulus schreibt ja, dass uns auch Gottes Güte zur Buße leitet. Das ist der bessere Weg. Und wir tun eigentlich gut daran, diesen besseren Weg einzuschlagen, Gottes Güte zu erkennen und dadurch uns immer wieder zur Umkehr, das heißt weg von den Dingen, die uns sonst so beschäftigen und zu ihm hin leiten zu lassen. Das ist der richtigere, der bessere Weg, der auch für uns der bessere ist, aber wir gehen ihn eben trotzdem oft nicht. Und darum muss Gott einen anderen Weg mit uns einschlagen, muss uns oft Not schicken, Krisensituationen, in denen wir es wieder lernen, neu zu ihm zu rufen. Bei dieser Frau war es so, dass ihre Tochter einen bösen Geist hat. Es gibt ja unterschiedliche Ansichten darüber, wie man das auslegen muss, ob es ein böser Geist im Sinne eines Dämons war oder ob es einfach eine Krankheit war, die die Leute damals oft nicht so von wirklicher Besessenheit unterscheiden konnten. Es deutet darauf hin, dass es am Schluss auch heißt, ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Also es wäre nicht Bibelkritik, wenn man sagen würde, es war vielleicht tatsächlich nur eine Krankheit, die sie als bösen Geist verstanden hat. Aber wie dem auch sei, schon eine Krankheit war ja in der damaligen Zeit wirklich eine Notsituation, mit der man kaum fertig werden konnte. Man wusste gar nicht, was man da machen soll. Man darf das gar nicht vergleichen mit der Situation, die wir heute haben. Da geht man eben zum Arzt, der weiß, was man da macht, in den meisten Fällen jedenfalls. Und da kann man irgendwas dagegen unternehmen. Aber diese Frau damals wusste einfach nicht, wie sie sich helfen sollte. Es gab keine Lösung. Die Ärzte waren nicht gut und viele Mittel, die wir heute haben, gab es nicht. Und selbst wenn es die Mittel gegeben hätte, konnte sie sich nicht leisten. Und selbst und wenn es sogar vielleicht eine Besessenheit durch einen bösen Geist war, im echten okkultistischen Sinne, dann war es ja noch schlimmer. Da weiß man erst recht nicht, was man da machen soll. Gott lässt das manchmal so geschehen, dass wir wie vor einem Mauerrennen oder in eine Sackgasse hineinkommen und nicht mehr wissen, was wir jetzt machen sollen. Wir sind völlig am Ende. Und das ist die Situation, in der wir dann anfangen, zu Gott zu rufen. Wenn es nach vorne nicht mehr weitergeht und nach hinten aber auch nicht mehr und nach rechts und nach links nicht, dann fangen wir an, uns nach oben zu orientieren. Und das ist Absicht Gottes. Nur wenn wir anfangen, uns nach oben zu orientieren, Sie verstehen das Bild, ja, zu Gott hin, dann kann uns geholfen werden. Oft müssen wir Menschen erst so am Ende sein. Ich habe einige gute Bekannte, Freunde möchte ich fast sagen, die so in der Suchtkrankenarbeit stehen. Und die erzählen mir manchmal, wie das so ist, etwa mit Alkoholikern oder Drogenkranken. Manchmal ist so die Gefahr, dass man einfach die Krankheit, die Not, in der man steckt, gar nicht wahrhaben will. Und wenn beispielsweise der Mann Alkoholiker ist und die Frau das nun möglichst vor den anderen allen noch verheimlicht und dem Mann noch hilft, dass er ja zurechtkommt und immer wenn er betrunken durchs Haus poltert, werden alle Fenster zugemacht und so, damit sie keiner das merkt. Und sie hilft ihm immer noch in dem Gedanken aus Liebe. Man muss doch zu dem Mann stehen, den man geheiratet hat und so, was ja verständlich auch gut ist. Aber oft ist das gerade die Not, dass es nämlich verhindert, dass der Mensch seine eigene Not erkennt. Ich will jetzt kein Rezept geben, wie man das in so einer Krisensituation machen soll. Also dazu bin ich nicht befugt hier und verstehe ich auch zu wenig. Aber so sagen es mir die Fachleute, oft liegt das Problem darin, dass man die Sache vertuscht und drüber wegredet und sich irgendwie durchrettet. Aber der Kranke muss erkennen, das ist meine Not. Er muss das selber akzeptieren. Er muss so vor die Wand rennen, dass er nicht mehr weiter kann. Und dann fängt er an, sich nach Hilfe auszustrecken. Oder ein anderes Beispiel, sagt man, wenn ein Rettungsschwimmer einen Ertrinkenden retten will, dann kann es sein, dass der in seiner Angst, seiner Todesangst so wild um sich schlägt, dass er den Retter noch mit in die Tiefe zieht. Und manchmal kann es dann richtig sein, dass der Rettungsschwimmer dann wartet, bis der andere so am Ende ist, dass er ohnmächtig ist, und dann kann er ihn an Land ziehen. Wenn einer gar nicht mehr kann, überhaupt nicht mehr weiter weiß, dann kann ihm gerettet werden, dann weiß er, dass er sich nach anderer Hilfe ausstrecken muss. Gott möchte auch die Krise, in der sie vielleicht stecken, benutzen dazu, dass sie erkennen, Gott kann helfen, ich nicht. Dass sie anfangen, diese Blickrichtung zu ändern. Weg von dem Ich, weg von den Dingen, weg von den Lösungsmöglichkeiten, die wir so haben, hin zu ihm und ihn um Hilfe anrufen. Dann kann uns geholfen werden. Ich weiß nicht, was Ihre Situation ist. Vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht eine lang andauernde Krankheit, vielleicht Trauer um einen Menschen, vielleicht Schmerz, körperlicher Schmerz oder seelischer Schmerz, eine Verletzung, die andere ihnen zugefügt haben, die nicht ausheilen will, die immer wieder und immer wieder auftritt und unsere Gedanken beschäftigt. Vielleicht die Sinnlosigkeit eines Lebens, das kein Ziel hat, vielleicht Angst vor irgendetwas, Beziehungskonflikte, Konflikte mit Menschen in der Familie, in der Nachbarschaft, im Arbeitsbereich oder was auch immer. Sehen Sie diese Krisensituation als ein Eingreifen Gottes an, als ein Mittel seinerseits, das uns dazu bringen soll, ihn um Hilfe anzurufen. Da wächst Glaube, das ist der Anfang des Glaubens, das ist der erste Schritt des Glaubens, dass wir, wenn wir in der Krise sind, ihn um Hilfe anrufen. Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Das und das ist mein Problem. Diese Frau war es, die kranke Tochter oder die vom bösen Geist geplagte Tochter. Konkret das Problem sagen. Herr, du Sohn Davids, du Messias, du, der die Macht hat, du kannst helfen, erbarme dich meiner. Der zweite Schritt, ich bin schlecht, aber du vergibst. Also das erste war, ich bin schwach, aber du kannst helfen. Ich bin schlecht, aber du vergibst. Es ist nicht direkt in diesem Zusammenhang von Schuld die Rede. Mir ist das aber deutlich geworden, und ich glaube ja, dass diese biblischen Berichte nicht so zufällig so da uns überliefert sind, sondern dass da oft erstaunliche Dinge so zwischen den Zeilen stehen, wenn wir anfangen, sie mit Sorgfalt zu lesen und Gott um seinen Geist bitten, der sie uns deutlich macht. Mir ist da eine erstaunliche Parallele aufgefallen zu einer Geschichte, die im 1. Könige 17 berichtet wird. Sie erinnern sich vielleicht, da ist die Geschichte vom Elia, der auch, so wie Jesus hier, aus dem Land Israel hinausgeht, auch nach Kanaan, also das ist hier so genannt, das ist nicht das Kanaan, zu dem damals Abraham zog, also das Land Israel, sondern das ist, andere nennen das dann Syrophönizien, das ist die Gegend, wo heute Libanon ist. Also Tyrus und Sidon heißt es hier in unserer Geschichte. in dieser Geschichte, in 1. Könige 17, heißt diese Stadt Zarpat, das ist also diese Gegend. Das sind die Phönizier gewesen, die haben da gewohnt, Nachbarn von dem Volk Israel, und sie erinnern sich sicher, dass Salomo zum Beispiel den König Hiram von Phönizien bittet, ihm Zedern vom Libanon zu verkaufen, damit er den Tempel bauen kann, und dass es Zusammenarbeit gab beim Schiffbau. Die Phönizier sind ja bekannt, dass sie große Seefahrer gewesen sind. Auch semitische Völkerschaften, wahrscheinlich durch griechische Einflüsse, und so haben sie das mit der Seefahrt so beherrscht. Und Sie wissen das sicher, bis nach Karthago war ja eine Gründung der Phönizier, die ja fast stärker als die Römer waren. Da waren die Punischen Kriege damals und so. Also die Phönizier, große Seefahrervolk, eine wichtige Nachbarnation der Israeliten, die dem Moloch übrigens huldigten. Das war dieser Gott, dem man Menschenopfer bringen musste. Und die Isabel hat ja auch dann diese bekannten Götzen da eingeführt, die Frau vom Ahab war, also eine Tochter eines phönizischen Königs. Sie kennen diese Zusammenhänge alle. Doch, also in diesem Land ist schon mal einer, so wie Jesus praktisch ausweicht aus dem Volk Israel und in dem Nachbarland einmal Abstand gewinnen will, nehme ich so an. So ist schon einmal einer, nämlich der Prophet Elia aus dem Volk Israel, geflohen dorthin in dieses Land, als die große Trockenheit war und das Volk unter König Ahab mit seiner phönizischen Frau Isabel gelitten hat. Und dort war diese Witwe aus Zarpat, er bat sie, ihr zu essen zu geben, sagte, ich habe selber nichts mehr, und dann sagt er, das Mehl im Topf und das Öl im Krug sollen nicht aufhören, und so war es dann auch. Sie konnten also diese Hungerszeit gemeinsam überleben. Diese Frau hatte einen Sohn, und dann heißt es, dass dieser Sohn krank wurde. Ich lese mal in 1. Könige 17 von Vers 17. Nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank, und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Das ist jetzt Vers 18, 1. Könige 17, Vers 18. Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Ich will nicht weiterlesen, wie das dann weitergeht. Ich denke, Sie kennen die Geschichte auch. Er nimmt diesen Sohn dann mit in sein Dachkämmerchen und legt sich auf ihn, bittet Gott für ihn, und dann kommt das Leben wieder zurück. Es wird ihm also geholfen. Was mir hier aufgefallen ist, ist diese erstaunliche Parallelität zu unserer Geschichte. In beiden Fällen ist es eine Frau, von der die Rede ist, mit einem Kind, und dieses Kind ist krank. In beiden Fällen spielt das in Phönizien. In beiden Fällen kommt ein Mann Gottes zu ihr. Unterschiedlich zwischen diesen beiden Geschichten ist die Reaktion der beiden Frauen. Sie haben es gehört, ich habe es gelesen. Die Witwe von Zarpat sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht würde. Das heißt, sie hatte also die Vorstellung, ich habe hier so in der Masse der Phönizier gelebt, und Gott, wer auch immer das war, sie hatte wahrscheinlich eine ganz andere Vorstellung als der Elia, aber ist ja egal, irgend so ein Gott, vielleicht war es deiner Elia, irgendeine höhere Macht, hat mich nicht beachtet. Keiner hat mich hier gesehen mit meinem Unrecht. Und nun kommst du hier zu mir, du Mann Gottes, und bringst natürlich die Aufmerksamkeit Gottes mit, und jetzt sieht mich Gott. Der hat mich vorher gar nicht gesehen, er hat kein Interesse an mir gehabt. Jetzt bin ich deine Wirtin, und jetzt sieht er mich. Und da sieht er meine Sünde und bestraft mich, indem mein Sohn krank wird und stirbt. Also, Elia, geh lieber weg von mir. Zieh dich zurück, damit Gott seine Aufmerksamkeit wieder mit dir woanders hin lenkt und von mir weg, damit er meine Sünde nicht mehr sieht, und dann geht es mir wieder besser, hoffentlich. Also weg von Gott. Die Aufmerksamkeit Gottes soll sich nicht auf mich lenken. Ich will mich verstecken vor ihm. Und ganz anders diese Frau. Sie geht nicht weg, wenn Jesus kommt, sondern sie geht hin zu ihm. Sie sagt nicht, was habe ich mit dir zu schaffen, Herr, sondern Herr, hilf mir. Genau das Gegenteil davon. Wir Menschen sind so veranlagt, dass wir lieber fliehen vor Gott. Seit Adam liegt das bei uns wohl so im Blut. Der Adam, der die Sünde begangen hat mit seiner Frau Eva, versteckt sich hinter den Bäumen im Garten, als Gott kommt. Lieber weg von ihm. Er darf das Problem gar nicht merken. Und wenn er es sieht, dann wollen wir wenigstens nicht da sein, wo er zornig ist. Sein Zorn soll uns nicht treffen. Weg von ihm. Das ist genau das Verkehrte. So kann uns nicht geholfen werden. Das erinnert mich an den Kranken, der zum Arzt kommt, aber ihm seine Wunde nicht zeigen will. Nein, ich möchte das lieber doch nicht, Herr Doktor, und dass Sie den ganzen Alter da sehen, das könnte unangenehm sein und so. Lieber zugedeckt lassen. Ja, wie soll uns dann geholfen werden? Oder anderes Beispiel, wenn ich hier durch den Ort Langensteinbach fahre oder so, oder da hinten aus, habe ich gestern festgestellt, nach Ettlingen zu, da ist so eine Blitzanlage da oben, ja. Also ich warne Sie schon mal, wenn Sie da runterfahren wollen, vielleicht zum Eis essen oder so, da runterfahren wollen. Da ist eine Blitzanlage. Wenn Sie also da fahren und Sie sehen das Ding in der Ferne, da stehen auf so einem Rohr und oh Mensch, ich fahre ja 70. Jetzt stellen Sie sich vor, ich sage, oh, das ist ein schreckliches Ding. Das bestraft mich jetzt, wenn es mich erwischt, dass ich 70 fahre. Da muss ich schnell Gas geben, dass ich möglichst mit 100 oder 110, rum, weg davon, schnell vorbei. So ähnlich kommt es mir vor, wenn manche Menschen plötzlich erkennen, Gott sieht mich ja. Er sieht ja meine Schuld. Erschreckend, das Auge Gottes über mir zu wissen, der mich durch und durch kennt. Meistens vergessen wir das und verdrängen das und so, ist kein Thema für uns. Aber da gibt es Situationen, wo das auf einmal uns ganz erschreckend ins Bewusstsein kommt. Da ist ja was nicht in Ordnung und Gott sieht das. Und dann, was machen wir? Schnell Gas geben, wegfahren und es damit nur noch schlimmer machen? Ja, damit machen wir es nur noch schlimmer. Vor Gott zu fliehen, weil wir schuldig geworden sind, macht das nun noch schlimmer, weil ja die Schuld darin besteht, dass wir von Gott entfernt sind. Wer also vor ihm flieht, macht es nun noch schlimmer. Nein, hin zu ihm. Hin zu ihm und das Problem sagen. Sich ihm zuwenden. Wir haben früher immer Völkerball gespielt, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Heute spielt man Streetball und was so alles und Basketball und so. Aber Sie kennen vielleicht diese Regeln noch ein bisschen. Es sind ja viele Ältere hier, die haben das wahrscheinlich in ihrer Jugend auch viel gespielt. Völkerball. Wenn man dann nur so alleine in seinem Feld noch so als einer der Letzten vielleicht steht und die anderen Jagd auf einen machen mit dem Ball. Und dann ist eben die Regel, wenn man getroffen ist, ist man aus. Punkt um. Aber wenn man den Ball fängt, dann ist man nicht nur nicht aus, sondern man hat jetzt die Chance, die anderen auszuwerfen. Es kommt eben darauf an, hängt natürlich mit dem Geschick zusammen, also die ganz kleinen Mädchen, die liefen immer weg, weil die wussten, die fangen sowieso nicht. Aber wenn einer den Mut hat, sich dem Ball zuzuwenden, der Gefahr zuzuwenden, sie zu sehen, ihr ins Auge zu blicken und den Ball zu fangen, hat er das Blatt gewendet. Sie verstehen, was ich damit sagen will. Wegzulaufen vor Gottes Strafgericht, ja, das macht die Sache nur noch schlimmer. Dann sind wir bald ganz aus. Aber sich dieser Gefahr zuzuwenden, nun hinkt das Bild natürlich, wie jedes Bild hinkt, ist ganz klar. Denn letztlich sind es wir zwar, die den Völkerball fangen, aber Gott ist es, der uns sein Erbarmen schenkt. Das liegt also auf einer anderen Ebene. Aber Sie verstehen, was ich damit sagen will. Sich dieser Gefahr nicht abwenden, den Rücken zu kehren, Gott, und weglaufen, sondern hin zu ihm gehen und ihm sagen, ja, Herr, so bin ich. Ich habe dein Gericht verdient. Aber ich weiß, indem ich es zugebe, dass ich dein Gericht verdient habe, dass mir deine Gnade sicher ist. Du hast sie mir zugesagt. Ich darf um Vergebung bitten und darf mich freuen, dass du mir diese Vergebung schenken willst. Hin zu Jesus, auch wenn Jesus abwesend erscheint. Ich lese gerade nochmal hier Vers 23. Und er antwortete ihr kein Wort. Musste sie das nicht eigentlich abschrecken? wenn wir jemanden anrufen und der antwortet nicht, also kann natürlich sein, wenn es ältere Herrschaften sind, dass die Hörgeräte nicht eingeschaltet haben oder so, aber normalerweise, wenn der nicht antwortet, da kann man doch annehmen, der will nichts mit mir zu tun haben, der weist mich ab, der zeigt mir die kalte Schulter. Und dann Vers 26, er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und es vor die Hunde werfe. Eieieiei. Der hat das aber gegeben. He? Und sie lässt sich nicht abweisen. Herr, hilf mir. Die Not ist so groß. Sie reagiert eben nicht wie diese Witwe von Zarpat. Ja, mit dem will ich nichts zu tun haben. Das ist mir alles zu peinlich. Und der guckt so genau hin. Und lieber nicht, sondern hin zu ihm. Herr, hilf mir. Offen werden. Nicht verstecken in der Masse. Wir verstecken uns nicht mehr wie Adam hinter den Bäumen. Das wissen wir auch, dass das nicht geht. Gott kann auch hinter die Bäume sehen. Aber wir haben so unsere eigene Art, uns vor Gott zu verstecken. Zum Beispiel hinter der Zeit. Wenn genug Zeit vergangen ist, wenn das also vergessen ist, wenn es uns nicht mehr so lebendig in Erinnerung ist, alles vergeht irgendwie, was früher war, ist nicht mehr so gewichtig, dann wird es Gott wahrscheinlich genauso sehen. Ja? Wir haben den Trugschluss, wenn wir etwas so empfinden, dass Gott das genauso empfindet. Aber wer sagt das denn? Gott vergisst nicht. Und etwas einfach so unterzugraben und zu hoffen, dass es seine Wirkung im Laufe der Zeit verliert und dass es da verrottet, dieses Böse, das ist ein Irrtum. Denn das Böse, was wir da vergraben wollen, ist ein Same, der bald wieder aufgeht und über der Erde sichtbar wird. Oder wir verstecken uns in der Masse, wenn alle so denken, wenn alle so sind, wenn alle so handeln, ja, falle ich ja gar nicht auf. Also ich falle eher auf, wenn ich jetzt was richtig mache. Wenn die ganze Straße entlang im Parkverbot alles Autos stehen und eine Parklücke, da freue ich mich da riesig, dass ich meine Parklücke gefunden habe. Denke nicht dran, dass da Parkverbot ist, da steht ja alles voll. Aber das wird den Polizisten, der da kommt, nicht hindern, alle der Reihe nach aufzuschreiben. Also sich in der Masse zu verstecken vor Gott, ist auch keine Hilfe, keine Lösung. Offen werden, ihm sagen, was nicht in Ordnung ist. Wenn wir die Hände Gottes sehen, der sich uns ausstreckt, ich sage das so bildhaft, der sie zu uns ausstreckt, sind es nicht die Hände dessen, der uns fangen will und strafen und in den Kerker werfen und schlagen will, sondern der uns helfen will, der uns aufhelfen will, zurechtbringen, seine Liebe zeigen. Ja, Herr, hier bin ich. Also, ich bin schlecht, aber du vergibst. Und der dritte Punkt, ich bin fern von dir, aber du nimmst mich auf. Hier geht es zunächst natürlich um die Ferne, weil sie eben nicht zum Volk Israel gehört. Und nah sind die Nachkommen Abrahams sind. Ist Jesus zu hart, dass er so mit ihr umgeht? Natürlich nicht. Wir wissen, wenn wir Jesus kennen, dass das nicht seine Wesensart ist, die anderen einfach denen die kalte Schulter zu zeigen und sie unbeachtet zu lassen. Es hat einen ganz bestimmten Sinn, dass er so handelt. Der Sinn, wenn ich es richtig verstehe, ist der, dass Jesus die zeitliche Reihenfolge einhalten musste, wie Gottes Plan mit der Erlösung der Menschheit war. Und der Plan war eben der, dass das Volk Israel zunächst einmal diese Botschaft der Erlösung angeboten bekommen musste und dass es vorbereitet werden musste. Und dann musste Jesus am Kreuz sterben, um die Schuld aller Menschen, aller Heiden und aller Juden auf sich zu nehmen. Und dann musste er auferstehen und ein neues Leben schaffen, der Erste sein, der in ein neues Leben aufbricht und damit eine Pioniertat tun. Und dann sollte der Heilige Geist gegeben werden, der den Menschen diese Geheimnisse aufschließt, sie verstehen lässt, was da geschehen ist und nicht nur verstandesmäßig verstehen lässt, sondern der ihnen die Möglichkeit gibt, das in ihrem Herzen aufzunehmen. Und dann sollte diese Botschaft bis an die Enden der Erde getragen werden. Sie erinnern sich an die Abläufe in den Evangelien. In dieser Reihenfolge steht es nämlich da. Jesus hat gelehrt und hat Wunder getan und damit gezeigt, wer er war. Dann ist er und hat die Menschen vorbereitet. Dann ist er am Kreuz gestorben für uns, ist auferstanden. Und nachdem der Heilige Geist gegeben war, gingen sie in alle Welt hinaus. Das heißt, vorher, also nach seiner Auferstehung, hat Jesus ihnen schon den Auftrag gegeben, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Aber sie haben es noch nicht getan, sie saßen immer noch da und hatten Angst. Und dann kam der Heilige Geist zu Pfingsten und da taten sie das auch. Da gingen sie hinaus und verkündigten freimütig überall das Evangelium. Jesus weist also diese Witwe nicht ab, weil er kein Interesse an ihr hätte, sondern weil er zunächst diesen Zeitplan Gottes einhalten muss. Und als ihr dann schließlich geholfen wird, tut er ja das auch unter diesem Gesichtspunkt. Jesus teilt ihr noch nicht das Heil mit, sondern nur Heilung. Das ist ein Unterschied. Sie hat ja etwas begriffen von der Macht, die Jesus hat, die der Sohn Davids hat, der Messias. Sie hat erlebt, dass er Wunder tun kann und ihre Tochter wird gesund. Das ist ja etwas Großartiges, etwas Schönes. Und ihr Glaube wird belohnt. Aber das Heil, das Letzte, hat sie natürlich noch nicht begriffen. Jesus war ja auch noch nicht gestorben und auferstanden. Das konnte noch nicht sein. Das kam erst später. Das meint Jesus, wenn er sagt, ich bin erst gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Es muss diese Reihenfolge eingehalten werden. Hilft Jesus ihr dann schließlich doch, weil sie so schlagfertig ist, bei dieser Geschichte mit den Kindern und den Brosamen? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Jesus besonders dann sich überzeugen lässt, weil wir so eine schlagfertige Antwort geben. Dann wären alle die benachteiligt, wo das da im Oberstübchen etwas langsamer funktioniert. Das kann ich mir also nicht vorstellen. So ist Jesus nicht. Das ist nicht seine Art. Was steckt denn hinter seiner Antwort oder hinter ihrer Antwort? Dieses Gleichnis mit den Kindern und dem man das Brot nicht wegnehmen darf, um es den Hunden zu geben, das ist ja so richtig. Dem widerspricht ja diese Phönizierin gar nicht. Sie sagt ja, ja Herr, sie bejaht das ja. Man darf nicht den Kindern das Brot wegnehmen und es den Hunden geben. Das ist Unrecht. Du darfst nicht dem Volk Israel das Evangelium wegnehmen und das den Heiden geben. Aber es geht ja gar nicht darum, dass der Herr etwas wegnehmen soll, sondern er hat ja genug, um es beiden zu geben. Das sagt sie mit ihrem Gleichnis. Natürlich tut man das nicht, dass man den Kindern, wenn nicht genug da ist, ihr Brot wegnimmt, dass sie hungern müssen und gibt es den Hunden, die dabei satt und fett werden. Das ist natürlich Unrecht. Aber wir wissen doch, wie das ist. So arm sind die meisten Familien ja nicht in Israel und in Phönizien auch nicht, dass nicht noch genug übrig bliebe. Die Kinder haben ja genug, aber sie manchen da so rum und da fällt was runter und so. Ich kenne mich da aus. Meine Enkelin bei uns zu Besuch ist, da legen wir immer eine Plastikplane unter ihren Sitz, damit sich die Brotkrümel nicht alle in den Teppich drücken und so. Also da fällt doch immer was runter, da bleibt doch was übrig. Und die Hunde können doch das kriegen, was da übrig bleibt. Es ist doch genug da, Herr. Das ist der eigentliche Sinn ihrer Antwort auf das Gleichnis Jesu. Und das ist das auch, was bei Jesus dieses Erstaunen auslöst. Frau, dein Glaube ist groß. Nämlich, dass sie sagt, du hast genug, Herr. Dein Reichtum ist unerschöpflich. Du hast etwas für Israel und du hast auch noch Reste, die übrig bleiben für uns und für mich, die arme Phönizierin mit ihrer kranken Tochter. Du hast genug Brot für deine Kinder, aber du hast auch noch genug für die Hunde unterm Tisch. Reichlich hast du, hast unbegrenzten Reichtum. Und das ist es, was Jesus lobt an ihrem Glauben. Dein Glaube ist groß. Es war nur Heilung, nicht Heil, was sie erfahren hat. Aber später hat sie, wie alle anderen Heiden, dann auch dieses Evangelium gehört. Als die Gemeinde in Jerusalem zerstreut wurde durch die Verfolgung, kam das Evangelium auch zu den Phöniziern und zu ganz Kleinasien und zu den Römern und schließlich zu den Kelten und den Germanen, deren Nachkommen wir sind. Also überall hin ist das Evangelium gedrungen. Das war so Gottes Plan. Und der Anfang war dies hier. Aber genauso wie damals ist es heute noch so, dass der Glaube, dieses feste Vertrauen auf den unbegrenzten Reichtum und auch den Willen Jesu zu helfen, diesen Glauben für uns aufschließt. Dieses Thema von Heiden und Juden ist ja nur ein Aspekt. Wenn wir gesagt haben, diese Haltung bei ihr: ich bin fern von dir, aber trotzdem nimmst du mich an. Trotzdem hast du für mich etwas. Diese Haltung ist das Vorbildhafte, aber dabei ist der Aspekt Juden und Heiden, wie gesagt, nur einer von mehreren. Sie sind ja alle fern. Jesus sagt ja: ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das heißt, die verlorenen Schafe des Hauses Israel sind ja auch verloren. Die müssen ja auch gesucht werden. Und Jesus selber hat in Johannes 10 gesagt: ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, nämlich die Heiden. Die müssen auch dazukommen. Also im Grunde ist das hier schon der Beginn, dass diese Grenze zwischen Juden und Heiden aufgehoben ist. Das Evangelium muss allen gebracht werden. Die Juden, das auserwählte Volk, haben es genauso nötig wie die anderen. Und gerade diese Geschichte vorher von den Pharisäern, die so gar kein Verständnis darum haben, wie Gott eigentlich ist und was er von den Menschen will, die macht das ja deutlich. Das sind eben auch alles verlorene Schafe des Hauses Israel, verlorene Schafe. Alle sind sie getrennt von Gott, haben kein Interesse oder wenig Interesse an Gott, kein Verständnis für das Eigentliche, für seine Liebe, für sein Erbarmen mit uns, kein Auge für ihn, kein Ohr für sein Wort, kein Herz für ihn. Das ist Sünde, das ist die Trennung von Gott. Ich bin fern, aber du suchst mich, wie ein guter Hirte seine verlorenen Schafe sucht. Und Jesus hat ja dieses wunderschöne Gleichnis erzählt, was uns immer wieder bewegt, oder mich jedenfalls, wenn ich das lese und denke, nicht nur Kinder haben dafür Verständnis, sondern die Erwachsenen auch. Das packt uns ja, nicht, dass Jesus die 99 in der Wüste lässt. Jesus sagt das ja auch im Blick auf Israel und nicht die Heiden, sondern die verloren, die als Sünder galten, also die Zöllner und die offensichtlich Sünder waren im Vergleich zu den ganz Frommen, nämlich den Pharisäern und Schriftgelehrten. Dass er die 99 in der Wüste lässt und dem einen verlorenen Schaf nachgeht, das erkannt hat, dass es verloren ist und um Hilfe schreit. Und Gott geht ihm nach. Gott lässt diesen Hilfeschrei nicht ungehört verhallen, sondern er geht nach, wie ein guter Hirte, der sein Schaf sucht. Und wenn ich das weiß, wenn ich meine Not erkannt habe und nicht weglaufe vor ihm, wenn ich erkannt habe, dass es bei mir nicht in Ordnung ist, dass ich von Gott getrennt bin, dass da Schuld ist, dass er mich eigentlich in Grund und Boden verdammen müsste, aber trotzdem nicht weglaufe in dem Wissen, er verdammt eben nicht in Grund und Boden, sondern er hebt in den Himmel hinauf, er kann mich beschenken, er deckt vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, er hat immer noch genug, sein Reichtum ist unbegrenzt, dann darf ich mich von ihm finden lassen, nicht nur erstmalig, wie das bei einer Bekehrung geschieht, sondern auch immer wieder neu finden lassen. Und wie das verlorene Schaf, das der Hirte sich auf die Schultern legt und nach Hause trägt, sich wahrscheinlich zitternd noch vor Angst und so an den Hirten schmiegt, so darf ich bei ihm Gemeinschaft suchen und Geborgenheit suchen und auch finden und mich ihm angeloben. Amen. Wollen wir beten. Herr, wir danken dir, dass du uns liebst, das nicht so als eine Floskel, sondern dass das dich unheimlich viel gekostet hat und dass diese Liebe sich erweist darin, dass du uns nachgehst, dass du unsere Gebete hörst, vielleicht sogar, damit wir überhaupt erst beten, uns Not schickst, damit der Kontakt zu dir zustande kommt. Und dass diese Liebe sich erweist darin, dass du unsere Schuld vergibst, wenn wir nur bereit sind, sie vor dir aufzudecken. Und danke, dass du Reichtum hast. Danke, dass du uns zu deinen Kindern machst. Dass du die Trennung, die wir vollzogen haben von dir, von deiner Seite aus wieder überbrückst. Dass du uns nachgehst, uns zu dir ziehst und zu deinen Kindern machen willst. Amen.